Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sicherheitssonntags im Europa-Podcast. Heute schauen wir auf eine der wichtigsten Beziehungen, vielleicht die wichtigste Beziehung sogar in der EU, nämlich das deutsch-französische Verhältnis und insbesondere auf die sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Ein sehr aktuelles Thema. Mein Gast ist heute Jakob Ross. Er ist Research Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der DGAP. Er beschäftigt sich dort intensiv mit der französischen Außen- und Sicherheitspolitik und den deutsch-französischen Beziehungen. Lieber Herr Ross, herzlich willkommen im Europa-Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Schäfer, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Freut mich, dass wir hier heute zusammensetzen und dieses wichtige Thema besprechen. Ich hatte es schon kurz in der Einleitung erwähnt. Sie beschäftigen sich intensiv mit Frankreich auf verschiedenen Ebenen und natürlich auch mit den Beziehungen zu Deutschland, auch und gerade zum Thema Sicherheitspolitik. Eine ganz einfache Frage mal zum Einstieg. Wie können wir uns Ihre Arbeit bei der DGAP zu diesen Themen vorstellen und woran arbeiten Sie konkret?
Also ich bin jetzt seit rund 5 Jahren bei der DGAP, mache dort sozusagen das Dossier Frankreich, französische Außen- und Sicherheitspolitik und die deutsch-französischen Beziehungen. Es gibt diese Stelle bei der DGAP schon seit den frühen 1990er Jahren. Seitdem wird das über das Auswärtige Amt finanziert. Die finanzieren bestimmte wissenschaftliche Stellen, um eben Regionalexpertise vor allem, teilweise auch thematische Expertise in Thinktanks vorzuhalten, die dann von außen unabhängig sozusagen die Bundespolitik beraten. Diese Beratung, die läuft auf zwei Ebenen. Einmal sind wir mit dem Auswärtigen Amt oder auch mit den Botschaften der französischen Botschaft in Berlin oder in meinem Fall dann eben der deutschen Botschaft in Paris im Kontakt mit den Regionalreferaten beim Auswärtigen Amt und mit dem Bundestag, mit den dortigen Fachpolitikern in den Ausschüssen. Und die zweite Schiene, die auch wichtig ist, ist die Information der breiteren Öffentlichkeit, dass wir also Erkenntnisse aus unserer Arbeit, auch der Arbeit von Kolleginnen und Kollegen, teilweise auch von Medien, sozusagen in die Öffentlichkeit bringen über Diskussionen, über Formate wie Ihres, auch heute oder auch in den breiteren Medien, sodass eben ein gewisses Wissen zu Frankreich und zur deutsch-französischen Beziehung vorgehalten wird, in den Ministerien, im Bundestag, aber eben auch in der breiteren Öffentlichkeit.
Vielen Dank, das ist sehr interessant. Dann bekommen wir schon mal einen ersten Eindruck. Lassen Sie uns gleich inhaltlich einsteigen. Wenn wir auf das große Ganze schauen, dann gelten Deutschland und Frankreich immer so ein bisschen als der Motor Europas. Es ist immer so die allgemeine Aussage, ob die nun stimmt oder nicht, kann man drüber streiten. Aber wenn das deutsch-französische Verhältnis gut ist, dann geht es auch Europa gut. Aus Ihrer Einschätzung, wie wichtig ist dieses Tandem heute noch und wie trägt es zu einem starken, sicheren und handlungsfähigen Europa bei oder vielleicht auch nicht?
Genau, also historisch, wie Sie richtig sagen, ist diese deutsch-französische Beziehung die Herzkammer gewissermaßen des europäischen Einigungsprozesses, die Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der deutschen Besatzung durch das nationalsozialistische Deutschland auch Frankreichs, war eben der Grundstein für viele Prozesse der europäischen Einigung. Darauf wurde viel aufgebaut. Und seitdem hat sich die Beziehung und hat sich natürlich auch die europäische Einigung sehr gewandelt. Die europäische Gemeinschaft wurde zur Europäischen Union, ist wesentlich größer geworden. Warum eben heute? Und das ist mir in meiner Arbeit auch schon häufig begegnet, jetzt in den vergangenen 5 Jahren. Häufig die Leute sagen, ist diese deutsch-französische Beziehung wirklich noch so zentral und so wichtig für die Europäische Union, für Europa? Oder gilt es nicht eigentlich, dieses Bilaterale mal aufzubrechen und zu erweitern? Und dann gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Formaten. Das prominenteste auch heute aktuell ist mit Sicherheit das Weimarer Dreieck, wo also versucht wird, die deutsch-französische Dynamik, westeuropäische bzw. westmitteleuropäische Versöhnung und Kooperation zu erweitern um Polen, das wichtigste EU-Mitgliedsland der großen Osterweiterung der frühen 2000er Jahre. und auch in anderen Dreiecks- oder auch größeren Konstellationen, zum Beispiel mit Großbritannien, spricht man ja von dem E3-Format. Dann gibt es seit der russischen Invasion der Ukraine das sogenannte E5-Format, wo Italien und Polen und Großbritannien mit dabei sind als größte, wichtigste europäische Staaten in Fragen der Verteidigungspolitik. Und ganz grundsätzlich, glaube ich, ist diese Metapher des Motors heute auch noch aktuell. Das sieht man an einer ganzen Reihe von Fragen, allein schon wegen der Größe Deutschlands und Frankreichs, der Volkswirtschaften, aber auch des politischen Gewichts im Europäischen Rat, auch in anderen Institutionen der Europäischen Union, sodass, wenn Deutschland und Frankreich an einem Strang ziehen, sich einigen, Kompromisse finden, häufig Fortschritte für die anderen 25 Mitgliedstaaten auch möglich sind, weil auch tatsächlich die deutsche und die französische Position in vielen Fragen häufig sehr unterschiedlich ist und man über diesen bilateralen Kompromiss dann ein weites Feld der europäischen Konflikte abgedeckt hat. Wenn das aber nicht der Fall ist, und das war leider in den vergangenen 5 Jahren, habe ich es erlebt, häufig der Fall in vielen Fragen, und Deutschland und Frankreich eben diesen Kompromiss nicht finden, dann heißt es im Umkehrschluss eben auch, dass dieser Motor an vielen Stellen die Europäische Union blockiert. Das war in der Energiepolitik lange der Fall, und das ist heute, und darüber wollen wir heute auch bei Ihnen sprechen, im Schwerpunkt eben in der Verteidigungspolitik auch sehr häufig der Fall.
Ja, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck aus den letzten Jahren, dass es hier immer mal wieder Reibungen und Probleme gab. Wenn wir jetzt noch mal einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen, wann hat denn aus Ihrer Sicht dieses Tandem das letzte Mal wirklich gut funktioniert? Es gibt ja immer so ein bisschen Bilder und Ereignisse, die einem bei den deutsch-französischen Verhältnis ins Gedächtnis gerufen werden. Bei mir ist es immer dieses Gedenken an den Ersten Weltkrieg 1944. Mit Kohl und Mitterrand, der sprichwörtliche oder bildliche, wo man sich bildlich die Hände gereicht hat. Wann hat es denn das letzte Mal das wirklich gut funktioniert?
Also vorausgeschickt ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass auf ganz vielen Ebenen diese Beziehung tagtäglich und auch aktuell gut funktioniert. Es gibt ja auch der Élysée-Vertrag, der 1963 unterzeichnet wurde, hat ja viele Ebenen. Es gibt den zivilgesellschaftlichen Austausch. Sie haben eine ganze Reihe von Austauschprogrammen für Beamte, auch für Soldaten zum Beispiel, die in den Partnerländern Dienst tun, die teilweise wirklich tief integriert sind in die Systeme. Das ist sehr einzigartig in der internationalen Politik. Das gibt es alles und das funktioniert auch. Auf der ganz großen Ebene aber, und die sprechen Sie ja an, mit diesem symbolischen Händedruck oder ja, diesem Bild von Mitterrand und Kohl, auch das Verhältnis von Adenauer und de Gaulle und anderer Präsidenten- und Kanzlerpaare so aus der Vergangenheit. Diese großen Bilder haben in den vergangenen Jahren etwas gefehlt. Angela Merkel und Emmanuel Macron hatten ein sehr enges Verhältnis, haben sich auch an einigen Stellen auf große politische Initiativen geeinigt. Hier in Frankreich wird immer die Einigung auf Next Generation EU, also auf dieses große Kreditprogramm von 2020 zitiert, wo eben die Europäische Union erstmals gemeinsam für Schulden gehaftet hat. Diese Gelder und Kredite müssen jetzt langsam zurückgezahlt werden. Viele in Frankreich hoffen auf eine Wiederholung. Und ich glaube, von diesem Durchbruch mal abgesehen, fällt es tatsächlich schwer, auf der Flughöhe große Fortschritte zu benennen. Und das ist für mich auch, also fällt mir schwer, weil ich wirklich persönlich und aus dem eigenen Erfahren und aus der eigenen Lebensrealität wirklich ein großer Profiteur sozusagen der deutsch-französischen Beziehungen bin. Ich habe in Frankreich studiert, ich habe als Schüler schon Austauschprogramme mitgemacht, habe da sehr viel mitgenommen und mein Leben wurde da sehr stark von beeinflusst. Deswegen würde ich mir immer wünschen, dass es diese großen Fortschritte auch wieder gibt. Das Letzte, was mir einfällt und wo man, glaube ich, optimistisch sein kann, ist die Rede Emmanuel Macrons im März auf der Ilongue zur nuklearen Abschreckung. Sein Angebot, das er dort erneuert hat, die europäische Dimension der französischen nuklearen Abschreckung auszuweiten, auf Partnerländer, Und die Reaktion darauf, die sehr gut abgestimmt war, es gab dann eine Erklärung aus dem Kanzleramt, auch eine gemeinsame Erklärung Deutschlands und Frankreichs, dass Deutschland in Zukunft sich stärker einbringen will, dort in die französische Doktrin eingeführt wird. Das heißt, das ist tatsächlich etwas, wo es vorangeht, wo gute Signale kamen. Letzter Satz dazu, man kann natürlich, wenn man als junger Mensch auf diese Themen guckt, sagen, dass die Vertiefung der Verteidigungsbereitschaft und der Ausbau der Streitkräfte, Kooperationen, der nuklearen Abschreckung per se natürlich eigentlich nichts Positives ist, denn die europäische Einigung war ja immer ein Friedensprojekt, sollte eben Krieg in Europa verhindern. Und heute hat man eben den Eindruck, dass dort, wo es darum geht, die Europäische Union wehrhafter zu machen, kriegstüchtig und verteidigungsfähig, das sind ja auch Begriffe, die in der deutschen Debatte sehr wichtig sind, dass das im Moment tatsächlich die Bereiche sind, in denen es deutsch-französisch und europäisch am ehesten vorangeht. Natürlich als Reaktion darauf, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, dass wir rund um das Unionsgebiet wirklich mittlerweile einen Haufen an Krisen haben, auf die die Europäer reagieren müssen und hoffentlich eben geschlossen reagieren.
Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt gleich nochmal spezifisch dann auch in die Sicherheitspolitik einsteigen und wir wollen auch natürlich nochmal über eine gemeinsame europäische nukleare Abschreckung sprechen. Wenn wir jetzt nochmal die letzte Frage auf die Metaebene gehen, wie sehen Sie ganz kurz nochmal beschrieben denn das aktuelle Verhältnis zwischen Friedrich Merz und Emmanuel Macron?
Also mit Friedrich Merz haben sich in Frankreich wirklich sehr große Hoffnungen verknüpft, schon im Wahlkampf. Das lag einerseits daran, dass das Verhältnis zwischen Macron und Scholz wirklich, ohne natürlich irgendwie das persönliche Verhältnis bewerten zu können, aber wirklich kein gutes war. Das sagen Diplomaten, das sagen viele Beobachter, die in nächster Nähe dabei waren, dass die deutsch-französischen Beziehungen an der Stelle wirklich zwischendurch auf Tiefpunkten waren. Im Oktober 2022 zum Beispiel wurde das erste Mal ein deutsch-französischer Ministerrat abgesagt, weil man sich einfach, glaube ich, wirklich nicht viel zu sagen hatte zwischen den Regierungen. Das heißt, man kam von diesem Tiefpunkt und jetzt kam Friedrich Merz, der eben angeblich laut Presseberichten ein Foto von Adenauer und de Gaulle auf seinem Schreibtisch stehen hat, der sich sehr stark diesem Erbe der deutsch-französischen Freundschaft verpflichtet fühlt, als CDU-Parteivorsitzender auch in der Tradition von Konrad Adenauer, auch von Helmut Kohl, und der eben während des gesamten Wahlkampfes signalisierte an Emmanuel Macron und an die Franzosen, ich möchte es besser machen, ich möchte stärker auf eure Angebote eingehen, möchte gemeinsam mit euch Europa unabhängiger, souveräner machen. Und der Beginn seiner Kanzlerschaft fiel ja dann zusammen mit dieser sehr explosiven und teilweise erratischen Außenpolitik Donald Trumps und war im Grunde genommen die perfekte Mischung aus französischer Sicht, um zu sagen, das ist jetzt der Zeitpunkt, um wirklich voranzukommen, um große Projekte anzustoßen, um die Europäische Union souveräner zu machen. Also im Grunde, um endlich das umzusetzen, wofür Emmanuel Macron seit 2017 geworben hat, seit er diese Rede an der Sorbonne-Universität gehalten hatte, den Begriff oder das Konzept der europäischen Souveränität gesetzt hatte. Und man muss leider sagen, dass diese Hoffnung sich ein bisschen abgekühlt hat, weil eben man in Paris nach wie vor den Eindruck hat, dass die Bundesregierung auch unter Friedrich Merz sich nicht lösen kann so richtig von der Abhängigkeit der technologischen, der technischen, aber auch der intellektuellen Abhängigkeit von den Amerikanern, dass dieses transatlantische Verhältnis für die Bundespolitik nach wie vor absolut strukturierend bleibt und es wenig Risikobereitschaft geht, das zu verändern, auch langfristig. Und wie gesagt, jetzt so das letzte tatsächlich wieder optimistischere Signal, was auch in Frankreich so gelesen wurde und was jetzt so ein bisschen die Dynamik bestimmt der deutsch-französischen Beziehungen, ist eben diese Nuklearrede gewesen und die sehr positiven Signale, die daraufhin aus dem Kanzleramt kamen. Merz hat betont, dass deutsche Streitkräfte, konventionelle Kräfte schon in diesem Jahr, also 2026, noch vielleicht an den regelmäßig stattfindenden Nuklearübungen der französischen Streitkräfte, den Pokerübungen teilnehmen könnten, dass deutsche Offizielle sich vielleicht Standorte der nuklearen Abschreckung Frankreichs angucken, also zum Beispiel die Ylang, wo die U-Boote liegen, oder Bordeaux, wo in den Laboratorien die Laser die Atomtests simulieren und dergleichen mehr. Und dass das wirklich darüber diese Frage der atomaren Abschreckung hinaus ein strategisches Signal aus Berlin war. Wir wollen auf Frankreich zugehen, wir wollen austesten, wie weit wir gehen können, europäisch in dieser strategischen Frage und uns damit natürlich auch ein Stück weit von den Amerikanern lösen.
Ja, vielen Dank schon mal für diesen Ausblick auf das Nuklearthema, was wir ja gleich nochmal gesondert betrachten werden. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Sicherheitspolitik im Allgemeinen schauen, als Einstiegsfrage, Sie haben es gerade schon mal kurz erwähnt, aber wie eng würden Sie die Zusammenarbeit aktuell bewerten beider Länder? Wo läuft es aus Ihrer Sicht gut? Auch das haben Sie schon mal kurz gesagt, aber vielleicht nochmal ein bisschen mehr im Detail. Und wo, und das muss man ja leider auch ansprechen, wenn man die medialen Debatten auch in der letzten Woche so ein bisschen verfolgt. Wo gibt es aktuell eine Reibung oder wo läuft es in dieser Zusammenarbeit vielleicht gerade nicht so gut?
Genau, also vielleicht machen wir es bei der Frage auch mal ein bisschen konkreter, damit Ihre Zuhörer sich das vorstellen können. Ich würde zwei Ebenen unterscheiden. Es gibt die politische Ebene, die großen Verträge, die diese bilaterale Beziehung strukturieren, also den Élysée-Vertrag von 63. Dann gibt es ein Zusatzprotokoll 1988, also am Ende des Kalten Kriegs unterzeichnet, was für die sicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit der beiden Länder sehr wichtig ist. Damals wurde der Deutsch-Französische Sicherheits- und Verteidigungsrat gegründet, in dem hochrangige Militärs aus den Generalstäben sitzen, in verschiedenen Arbeitsgruppen sich austauschen wollen und dem politischen Ziel zuarbeiten, die strategischen Kulturen beider Länder anzunähern. Das wurde auch noch einmal wiederholt 2019. Da wurde ein Nachfolge- oder Aufbauvertrag unterzeichnet in Aachen, der Aachener Vertrag, der auch wiederum eine sehr große verteidigungspolitische Dimension hat, der diese strategische Kultur erneut betont, die Notwendigkeit, diese Kulturen anzunähern, der aber auch zum Beispiel eine bilaterale Beistandsklausel beinhaltet. Das heißt, Deutschland ist jetzt völkerrechtlich sozusagen verpflichtet, über den NATO-Vertrag Artikel 5 die NATO-Alliierten zu verteidigen, wenn die angegriffen werden. Im EU-Vertrag von 2007 oder 2009, die letzte Version, der Artikel 42.7, wo es auch diese Beistandsverpflichtung innerhalb der EU gibt. Und jetzt gibt es eben nochmal eine bilaterale Ebene spezifisch für Frankreich. So, das ist die politische Ebene. Und dann gibt es auf der operativen Ebene zwischen den Streitkräften, aber auch auf der Ebene zwischen den Industrien eben häufig ein sehr anderes Bild. Auch dort gibt es einen sehr engen Austausch. Sie haben zum Beispiel viele Beamte des BMVG, die hier in Paris in den Ministerien sitzen, in den Verwaltungen dort Einblicke bekommen. Sie haben jedes Jahr fünf junge deutsche Offiziersanwärter, die an der Heeresschule der französischen in Saint-Cyr-Couët-Quidon die Ausbildung durchlaufen. All das ist sehr tief integriert. Die große Frage ist dann am Ende immer, ob das dazu führt, dass man sich eben tatsächlich langfristig näher kommt und dass diese Streitkräftekulturen, aber auch die politischen Kulturen in der Verteidigungspolitik sich wirklich annähern. Und da ist das Bild eben wesentlich durchmischter. Das liegt daran, dass Frankreich sich nach wie vor als globale Macht begreift. Frankreich hat Staatsgebiet auf allen fünf Kontinenten, anders als Deutschland, ist also sehr damit beschäftigt, was zum Beispiel in Westafrika passiert, was im indopazifischen Raum passiert, rund um die eigenen Staatsgebiete dort, auch in Guyana. Die längste französische Außengrenze ist die mit Brasilien. Dort gibt es den Weltraumbahnhof, da werden die Legionäre ausgebildet im Dschungelkampf und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die Deutschland so nicht hat und die eben dazu führen, dass es sehr große Unterschiede gibt. Frankreich hat seit Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich ununterbrochen Krieg geführt. In Auslandseinsätzen, vor allem in postkolonialen Kontexten, erst in Indochina, in den alten Kolonien dort, dann auf dem afrikanischen Kontinent, was dazu geführt hat, dass auch die Streitkräftekultur eine vollkommen andere ist. Die Bundeswehr war immer das konventionelle Rückgrat der kontinentalen Verteidigung der NATO gegen die Armeen des Warschauer Pakts, gegen die Sowjetunion. Dann gab es diese kleine Klammer, würde ich mal sagen, in der Kultur der Bundeswehr mit den Auslandseinsätzen, also Afghanistan vor allem, auch Mali dann und Sahel, vorher schon auf dem Balkan. die aber, glaube ich, eher eine Ausnahme von der Regel waren. Die Bundeswehr kehrt gerade sehr stark zu ihrer alten Identität zurück als konventionelle Kraft, NATO-Ostflanke. Die Gefahr geht von Russland aus dem Osten kommt. Und für Frankreich ist das zunehmend auch sozusagen der Hauptfokus, jedenfalls der Landstreitkräfte. Aber es ist eben ein sehr großer Kulturwandel. Man muss sich erstmal damit zurechtfinden, dass Rumänien jetzt wichtiger ist, zum Beispiel als der Senegal, oder dass Air Policing im Baltikum wichtiger vielleicht ist, absehbar, als die Marinemission im Pazifik. Und all das spiegelt sich eben auch in der Rüstungskooperation wider. Und ich glaube, das ist aktuell wirklich der komplizierteste Bereich der deutsch-französischen Beziehungen. Auch Ihre Zuhörer verfolgen vielleicht die Debatten rund um das Future Combat Air System, FCAS, dieses riesige Projekt zur Entwicklung eines Luftkampfsystems der Zukunft. Also das Hauptwaffensystem der Luftwaffen beider Länder soll eben gemeinsam entwickelt werden. Jetzt gerade aktuell hieß es übers Wochenende, dass zwei Mediatoren, die von den Regierungen eingesetzt wurden, weil es keine Einigkeit mehr gab, weil die Industrien vollkommen zerstritten sind, ihre Berichte vorgelegt haben und auch zum Schluss kommen, im Grunde genommen, man kann nicht mehr miteinander weiterarbeiten. Die Situation ist verfahren. Wir nehmen am Dienstag auf, am kommenden Mittwoch und Donnerstag und Freitag wird Friedrich Merz Emmanuel Macron nochmal in Zypern treffen. Macron wird da vermutlich nochmal für den Erhalt dieses Projekts werben. Aber es ist sehr kompliziert. Und auch das hängt eben damit zusammen, letzter Gedanke, dass eben die Streitkräfte, die politische Kultur in der Verteidigungspolitik vollkommen unterschiedlich sind, dass die Franzosen ein Flugzeug entwickeln müssen, was die Fähigkeit besitzt, die französischen Raketen, die nuklear bestückt werden können, ins Ziel zu bringen, dass auf einem Flugzeugträger der nächsten Generation, der aktuell von dem Unternehmen Naval Group federführend entwickelt und gebaut wird, auf dem muss dieses Flugzeug landen können. Und das sind beides Fähigkeitsprofile, die für die Luftwaffe und für die Bundeswehr überhaupt keine Rolle spielen. Das brauchen wir nicht. Und an diesen Unterschieden könnte jetzt dieses riesige Projekt scheitern, was eben 2017 mit der Ambition aufgesetzt wurde, zu signalisieren an die Amerikaner, an die Chinesen, an die Russen, dass große europäische Staaten in der Lage sind, gemeinsam diese Hauptwaffensysteme zu entwickeln, Technologieführerschaft zu erhalten, auf der Höhe der Zeit zu spielen, was Cloud-Technologie angeht, auch unbemannte Systeme, die dieses bemannte Flugzeug begleiten sollen. Und deswegen wäre das aus dieses Kooperationsprojektes FCAS schon wirklich ein fatales Signal für die Fähigkeit der Europäer und Deutschland, Frankreichs und Spaniens jetzt im Rahmen dieses FCAS-Projekts tatsächlich zusammenzuarbeiten und ein funktionierendes System zu liefern.
Ja, Sie hatten sich über FCAS auch nochmal im Deutschlandfunk, war es, glaube ich, geäußert. Das können wir auch gerne nochmal verlinken für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da nochmal reinhören wollen. Jetzt haben Sie mir die perfekte Brücke gebaut zum nächsten Thema, nämlich zum Thema europäische Abschreckung und die nukleare Debatte. Also das ist ja was zumindest in den Medien und auch politisch, das ist mein Gefühl, so in den letzten 2 Jahren immer häufiger diskutiert wird. Die Zuverlässigkeit der USA als Sicherheitsgarant, gerade unter dem Eindruck der politischen Entwicklung in Washington unter Trump II, steht so ein bisschen in Frage. Man fragt sich so ein bisschen in Europa, sind die USA noch unser verlässlicher Partner in Sicherheitsfragen? Auch hier kann ich nochmal auf unsere vergangene Folge mit Marco Overhaus von der SWP verweisen. Das war auch sehr interessant, wo wir uns da nochmal im Detail drauf fokussiert haben und einige Fragestellen dazu beantwortet haben. Und es geht jetzt also um die europäische nukleare Abschreckung, was so ein bisschen als die logische Konsequenz dieser Debatte erscheint. Und ich möchte jetzt einfach mal mit Ihnen darauf schauen, welche politische Bedeutung hat diese Diskussion denn? Ist das tatsächlich eine reale Option, die realistisch ist, oder geht es da mehr um politische, strategische Signale?
Nein, ich glaube, eigentlich müsste das eine sehr reale Diskussion sein, denn im Grunde sind sich alle Europäer einig, dass Washington, dass die Amerikaner seit Jahren, wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten signalisieren, liebe Europäer, wir haben jetzt über Jahrzehnte eure Sicherheit mitgarantiert über eine konventionelle Präsenz, aber eben auch über die nukleare Teilhabe im Rahmen der NATO für bestimmte Staaten. Ich glaube, 5 sind es in Europa. wenn ich mich richtig erinnere. Und dass aber diese Sicherheitsgarantien schwächer werden, weil das amerikanische Interesse für den europäischen Kontinent und für die europäische Sicherheit schwächer wird. Auch um das so ein bisschen konkret zu machen, ich war Ende 2024 für 3 Monate für einen Gastforschungsaufenthalt in Washington und mich hat wirklich beeindruckt, wie wenige Leute in meinem Alter, ich bin 35 Jahre alt, sich mit europäischer Sicherheit beschäftigen und wie viele Leute fließend Mandarin sprechen, sich mit dem pazifischen Raum auseinandersetzen, Korea-Experten, Japan-Experten, China-Experten, weil einfach der absolute dominante Eindruck in den USA ist und auch eben in der jüngeren Generation insbesondere, dass der strukturelle Konflikt oder die Herausforderung, wie auch immer man das dann am Ende nennt, für die amerikanische nationale Sicherheit und für das globale Ordnungssystem, wie wir es kennen, eben der Aufstieg Chinas und die Herausforderung Chinas, der amerikanischen Hegemonstellung in vielen Bereichen und in vielen Regionen ist. So, und daraufhin diese Debatten zu führen, auch zur nuklearen Abschreckung, halte ich für ganz essentiell für die Europäer, weil es ein wunderbarer Türöffner ist, um eben zu einer Annäherung in den strategischen Kulturen zu kommen. Weil die Beschäftigung mit nuklearer Abschreckung, und ich bin überhaupt kein Experte dafür, ich habe mich oberflächlich mit der französischen Doktrin beschäftigt, habe hier auch mal so eine Fortbildung gemacht, die von französischen Thinktanks angeboten wird, aber die Beschäftigung mit diesen Fragen zwingt eben dazu, sich mit den Grundsätzen der französischen Geschichte, des Selbstverständnisses als Nationalstaat, mit den Definitionen der nationalen Sicherheit auseinanderzusetzen, sich dessen klar zu werden. Und deswegen glaube ich, dass eine Kooperation und eine Diskussion über eine europäische Dimension der französischen nuklearen Abschreckung, vielleicht auch der britischen nuklearen Abschreckung, wirklich sehr gut täte der europäischen strategischen Diskussion, weil sie eben die Teilnehmer aus allen möglichen Ländern, Deutschland, Polen, Niederlande, Dänemark, es hat ja, glaube ich, 7 oder 8 Staaten gegeben, die Interesse gezeigt haben an diesem französischen Angebot, dazu zwingen würde, sich wirklich die Karten auf den Tisch zu legen und zu versuchen, zu einer gemeinsamen Vision europäischer Sicherheit zu finden. Das hat auf europäischer Ebene ja auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder stattgefunden. Es hat den Versuch gegeben, im strategischen Kompass zum Beispiel, also ein Dokument, was vor einigen Jahren von der Europäischen Union veröffentlicht wurde. Das hat aber nie wirklich funktioniert, weil sie einfach aufgrund der geografischen Gegebenheiten in Europa nach wie vor so unterschiedliche Blicke auf internationale Sicherheit haben. Aktuell wird das ganz deutlich mit Blick auf den Ukraine-Konflikt, dass zum Beispiel die Polen da anders drauf gucken als die Spanier und die Portugiesen, liegt auf der Hand. Und da wäre eben die nukleare Abschreckung, glaube ich, ein Thema, das sich anböte, um eben zu einer gemeinsamen Vision zu finden. Das alles und das letzter Satz dazu, aber immer im Grunde genommen im ersten Schritt im Labor, also im theoretischen Raum, in Szenarien. Denn der nukleare Rückzug der Amerikaner, der steht ja gar nicht an. Also die Amerikaner, auch die aktuelle Administration, Donald Trumps, signalisiert in keinster Weise, dass sie sich aus dieser nuklearen Teilhabe im Rahmen der NATO zurückziehen möchte, dass sie jetzt irgendwie die amerikanischen Bomben, die in Büchel in der Eifel liegen, abziehen möchte. Die amerikanischen Offiziellen, Elbridge Covey zum Beispiel, der Undersecretary for Policy im Pentagon, hat immer klar gemacht, wir wollen die konventionelle Präsenz in Europa reduzieren, auch in Deutschland, aber nicht die nuklearen Garantien in Frage stellen. Aber, und das ist wirklich der allerletzte Satz, es spricht ja nichts dagegen und auch die Amerikaner hätten aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen, dass sich die Europäer eben zusammensetzen und über Alternativen diskutieren, das mal durchspielen, Pläne schmieden, wie man eben im Fall der Fälle souverän europäisch reagieren könnte. Und da gibt es eben aktuell, glaube ich, eine Dynamik, eine Bewegung. Ich hoffe, dass das genutzt wird. Das sind natürlich Bereiche, wo es auch für Wissenschaftler, Thinktanker schwierig ist, das so ganz nah zu verfolgen, weil es eben sehr sensibel ist, an vielen Stellen hinter verschlossenen Türen gesprochen wird. Aber ich habe die Hoffnung, dass da noch was passiert, auch in den kommenden Monaten und bevor dann sich die politische Dynamik spätestens mit der Präsidentschaftswahl in Frankreich im kommenden April auch wieder verändern könnte.
Ja, ich glaube, das ist ganz richtig, was Sie gesagt haben. Also es ist eher ein Gedankenspiel, dem man sich auch so nähern muss. Auch jetzt gar nicht, um zu sehr nochmal ins Detail zu gehen, weil das wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Aber wenn wir es jetzt mal als Gedankenspiel verstehen, es hat ja auch immer was mit nationaler Souveränität zu tun. Wenn man sich das jetzt anschaut, also die französischen nuklearen Fähigkeiten sind luft- und seegestützt. Das sind keine, wenn ich mich richtig informiert habe, keine Gefechtsfeldwaffen. Also das ist eine strategische Abschreckung. Sie haben keine Skalierbarkeit etc. Also es lässt sich dieser nukleare Schutzschirm lässt sich eins zu eins eh nicht so abbilden, wie die USA ihn uns momentan entsprechend geben. Wenn ich mir jetzt aber auch wieder, wir hatten es auch gerade im Zug von FCAS besprochen, also es gibt auch einfach, wir haben keinen Flugzeugträger, wir haben tatsächlich, müssten uns dann mit der Frage auch auseinandersetzen, können wir dann solche Nuklearwaffen auch mit unseren Flugzeugen tatsächlich transportieren? Könnte man sich denn so einem Gedankenspiel vielleicht in ein, zwei Sätzen nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die sich dafür etwas mehr im Detail interessieren, nähern, wenn man solche Überlegungen tatsächlich anstellt?
Ja, also ich glaube, dass der erste Schritt und der einfachste, der auch wirklich nicht viel kostet, ist eben die Beschäftigung mit der Doktrin des Partnerlandes. Sie haben ganz richtig darauf hingewiesen, dass die Franzosen in ihrer Doktrin keine Unterscheidung machen zwischen taktischen und strategischen Nuklearwaffen, weil die französische Doktrin davon ausgeht, dass eine Nuklearwaffe immer strategisch ist. Also das ist einfach ein Unterschied zur amerikanischen Doktrin. Ich weiß nicht, wie es bei den Russen, bei den Chinesen, bei anderen Staaten ist. Für die Franzosen ist der Einsatz einer Nuklearwaffe immer ein strategischer Einsatz, immer ein strategisches Signal. Es gibt keine taktischen Atomwaffen aus französischer Sicht. Und allein diesen Unterschied zu begreifen, nachzuvollziehen, die Konsequenzen daraus zu ziehen, ist, glaube ich, für Berlin ganz wichtig, weil wir eben sehr stark geprägt sind, die wenigen Leute, es gibt auch nicht viele in Berlin, die sich wirklich auskennen mit Nukleardoktrinen, die sich auskennen, sind eben sehr stark von dem amerikanischen Blick auf diese Waffen beeinflusst. Also das wäre ein erster Schritt. Der zweite Schritt wäre das, was der Kanzler jetzt in Aussicht gestellt hat, dass also zum Beispiel Flugwaffen, ob das, weiß ich nicht, Jäger, Jagdflugzeuge der Luftwaffe sind oder Tankflugzeuge, teilnehmen an diesen Pokerübungen, eine Luftbetankung üben von französischen Flugzeugen, die Bomben oder Raketen ins Ziel tragen würden im Ernstfall. Das wäre schon ein wesentlich weitergehender Schritt, Beobachter zu schicken auch. Die Briten haben das im vergangenen Jahr gemacht, waren als erstes Partnerland Frankreichs bei diesen Pokerübungen dabei. Das muss man jetzt abwarten, ob das tatsächlich umgesetzt wird. Eine weitere Frage wäre natürlich, die sehr sensibel ist, auch in Frankreich, eine Frage der Kofinanzierung, also ob Deutschland, ob andere europäische Staaten sich in die Finanzierung der nuklearen Abschreckung, jedenfalls der europäischen Dimension der französischen Abschreckung einbringen könnten, zum Beispiel über die Finanzierung von Luftwaffenstützpunkten für französische Flugzeuge auf deutschem Staatsgebiet, also so wie es im Grunde genommen auch über die Nuclear Sharing-Mechanismen mit den Amerikanern und innerhalb der NATO funktioniert. Ob man Schulungen macht für deutsche Piloten, die dann französische Piloten der strategischen Streitkräfte, Luftstreitkräfte begleiten könnten im Ernstfall. Ja, und der letzte Schritt wäre tatsächlich, und auch das hat Macron in seiner Rede jedenfalls angelegt, dass wirklich nuklear bewaffnete französische Flugzeuge, glaube ich, im ersten Schritt vor allem auf dem europäischen Territorium oder dem Territorium europäischer Staaten, Partnerstaaten stationiert würden. Das war ein ganz spannender Teil in dieser Rede, weil er eben davon sprach, dass ähnlich wie die atomar bewaffneten U-Boote der Franzosen, die ja davon leben und die Abschreckungswirkung lebt davon, dass sie eben im Ozean, in den Weiten des Ozeans verschwinden und dann von irgendeinem Punkt der Erde eben die Raketen starten und eine Zweitschlagfähigkeit erhalten für Frankreich. Dass eine ähnliche Logik eben auf dem europäischen Kontinent für Flugzeuge dann im Grunde genommen griffe, weil diese Flugzeuge eben sozusagen in den Weiten des europäischen Kontinents stationiert werden, in Partnerstaaten wie Polen, Deutschland und der Gegner eben es wesentlich schwieriger hat, Starts solcher Flugzeuge zu überwachen, zu wissen, wo lagern überhaupt die französischen Bomben aktuell. Und dazu nur noch ein Satz, den ich sehr spannend fand, den ich jetzt in einer Diskussion mal mitbekommen hatte. Die Frage, ob das nicht vielleicht sogar eine notwendige Aktualisierung der französischen Doktrin ist, weil es Experten gibt, die sagen, dass durch die Quantentechnologie, durch künstliche Intelligenz, die Tarnfähigkeit atomar bewaffneter U-Boote rapide abnehmen wird in Zukunft, dass die also sozusagen erkennbar sind unter Wasser, dass man weiß, wo diese U-Boote sich befinden, was natürlich die Zweitschlagfähigkeit dann in Frage stellt und die ganze nukleare Doktrin, die Abschreckungsfähigkeit Frankreichs und anderer nuklear bewaffneter Staaten in Frage stellen würde und ob man nicht schon allein dessen deswegen dann sozusagen diese Weiterentwicklung auf dem europäischen Kontinent braucht. Das sind im Grunde die Diskussionen und ja, die jetzt umgesetzt werden, hoffentlich zwischen dem Kanzleramt und Élysée, den entsprechenden Leuten in den Verteidigungsministerien, weil so ein bisschen das allerletzte Gedanke, die Zeit davon rennt, einfach gerade in deutsch-französischen Beziehungen. Ab September ist in Frankreich Wahlkampf und wer weiß, wer dann kommt und ob diese Angebote dann noch stehen. Deswegen ist da jetzt eine Menge Zug drin, glaube ich.
Ja, vielen Dank, sehr interessant. In Anbetracht der Zeit mache ich jetzt die beiden Themen, letzten Themenblöcke en bloc. Das erste ist, Sie hatten es auch schon mal kurz erwähnt, wenn wir jetzt auf die sicherheitspolitische Roadmap gucken, die noch in diesem Jahr ansteht. Was haben wir da zu erwarten, noch aus Paris, Berlin und auch aus Brüssel? Und die allerletzte Frage, vielleicht nur ganz kurz. Sie haben es auch schon erwähnt, nächstes Jahr stehen in Frankreich Präsidentschaftswahlen an. Es ist damit zu rechnen, dass vielleicht eine extrem rechte beziehungsweise extrem linke Regierung an die Macht kommt. Für wie realistisch halten Sie das? Und was hätte das für Auswirkungen auf die sicherheitspolitische Zusammenarbeit beider Länder? Weil ich habe in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich noch mal ein bisschen mit Marine Le Pen und ihren Aussagen auch gerade zu der französischen Nuklearfähigkeiten beschäftigt und die verfolgt ja da zum Beispiel einen ganz anderen Ansatz, als das Emmanuel Macron tut.
Ja, absolut. Also zur Roadmap ein kleiner Ausblick. Da finde ich tatsächlich, mal abgesehen vom NATO-Gipfel, der immer spannend ist, weil natürlich alle sehr nervös darauf warten, was die Amerikaner als nächstes machen, ob die Amerikaner ihre Truppenpräsenz in Europa erhalten. Das ist für Frankreich eine bisschen nebensächlichere Frage, aber für Deutschland oder Italien zum Beispiel absolut entscheidend. In Deutschland sind ja nach wie vor, ich glaube, knapp unter 40.000 amerikanische Soldaten stationiert aktuell. Davon abgesehen finde ich als Formate zu beobachten am spannendsten diese Koalition der Willigen. Die gibt es unter französisch-britischer Führung für die Ukraine, für die Frage, was nach einer möglichen Waffenruhe oder sogar einem Friedensschluss in der Ukraine passiert, wie der Ukraine Sicherheitsgarantien gegeben werden können, auch außerhalb der NATO, vielleicht auch außerhalb der EU. Die Frage, ob damit verbunden eine Truppenpräsenz in der Ukraine ermöglicht werden muss, ob Frankreich, Deutschland, Polen, andere Staaten tatsächlich Bodentruppen an eine Kontaktlinie schicken, die dann den russischen Soldaten sozusagen gegenüberstehen würden. Das halte ich für unwahrscheinlich, ist für den deutschen Kanzler auch durch die Parlamentsbeschlüsse der Parlamentsarmee Bundeswehr extrem schwierig durchzusetzen, dort Mehrheiten zu finden. Aber das sind Formate, die sehr spannend sind. Die zweite Koalition der Willigen, die jetzt aktuell sehr stark auch in den Medien war, ist der Versuch am vergangenen Freitag Macrons hier Staaten zu versammeln, die Fähigkeiten einbringen wollen, um die Straße von Hormuz wieder frei zu bekommen, den Schiffsverkehr dort möglich zu machen. Was für Deutschland, glaube ich, extrem wichtig ist, wir sind nach wie vor, auch wenn wir nicht mehr Exportweltmeister sind, ein Land und eine Volkswirtschaft, die extrem abhängig davon ist, dass der Welthandel gut funktioniert. Wenn der nicht gut funktioniert, dann spürt das die deutsche Volkswirtschaft extrem stark, die ja ohnehin in keinem guten Zustand ist. Und auch da eben die Frage, ich habe heute gelesen, dass jetzt Minenräumboote ins Mittelmeer verlegt werden sollen, der Marine, der deutschen Marine, um dann möglicherweise schon vor Ort zu sein, wenn es Beschlüsse gibt, die dann in diese Straße fahren könnten und dort Minenräumung machen. Und zu der zweiten Frage, die noch ein bisschen langfristiger nach vorne schaut, auf die Präsidentschaftswahl. Sowohl das Rassemblement National als auch La France Insoumise auf der extremen Linken wären, glaube ich, beide für Deutschland extrem schwierig, auch in der Sicherheitspolitik, hätten ein riesiges Disruptionspotenzial in der bilateralen Beziehung. Damit haben wir angefangen. in der europäischen Einigung. Die wollen beide die Europäische Union, so wie sie derzeit existiert, verändern. Das Rassemblement National möchte nicht mehr austreten unbedingt. Auch bei LFI gibt es da verschiedene Positionen. Aber jedenfalls diese Union sehr stark verändern. Beide Parteien wollen im Grunde nach wie vor aus dem militärischen Kommando der NATO wieder austreten. Frankreich war ja 1966 schon mal ausgetreten und kam dann erst 2009 unter Nicolas Sarkozy wieder zurück. Und auch eben das Verhältnis zu Deutschland. Also Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon, der so die treibende Figur bei LFI ist, sind beide in der Vergangenheit dadurch aufgefallen, dass sie ein sehr negatives Deutschlandbild haben. Deutschland häufig als manipulativ und dominant innerhalb der EU erleben. Und ich glaube, dass der unmittelbarste und am leichtesten zu vorhersagende Effekt eines Wahlsiegers Mélenchon oder Le Pen bzw. Bardella, je nachdem, wie das Gerichtsurteil ausgeht im Juli, der unmittelbarste Effekt wäre, dass einfach Vertrauen verloren geht und dass die Offiziere und Diplomaten, die Deutschen, die heute in Paris wirklich als Teil der französischen Verwaltung hier mitarbeiten, tiefe Einblicke bekommen, dass die dann misstrauisch würden, mit Misstrauen betrachtet würden und dass das, glaube ich, ein ganz fatales Signal wäre für die deutsch-französische Beziehung, aber dann auch für den europäischen Einigungsprozess, der dann tatsächlich, glaube ich, Gefahr liefe, rückabgewickelt zu werden, dass man also von dieser tiefen Integration ein Stück weit wieder Abstand nimmt.
Vielen Dank für diese spannenden Einschätzungen und Gedanken. Ich muss sagen, es ist ein bisschen länger geworden als sonst, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habe sehr viel gelernt durch die Folge. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und glaube, wir haben da ganz viele aktuelle und auch Themen aus der Vergangenheit und der Zukunft abgedeckt. Ich hoffe, Ihnen hat diese erste Frankreich-Folge im SISO und im Europa-Podcast auch Spaß gemacht.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es waren nicht zu langatmige Antworten, aber auch mir hat es viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass Sie den deutsch-französischen Beziehungen und der französischen Politik, die wirklich in den kommenden Monaten sehr spannend bleiben wird, treu bleiben.
Ja, natürlich. Also ich verfolge das immer sehr, sehr gerne und kann mir durchaus auch noch mal vorstellen, da noch mal eine Folge zu machen, vielleicht dann auch im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr. Mir bleibt jetzt nur noch zum Schluss, wie immer, mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu bedanken für ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie uns. Wie immer auch ein kurzer Ausblick auf die nächste Folge. Dort werden wir uns Polen widmen und deren sicherheitspolitische Bedeutung für Europa mit Christoph von Marschall vom Tagesspiegel. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und abonnieren Sie uns gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine stetig steigende Zuhörerzahl. Kommentieren Sie auch gerne, was möchten Sie vielleicht noch mal hören, wo möchten Sie noch mal tiefer einsteigen. Das hilft uns auch. Nochmal einen schönen Abend von dieser Stelle und mit Sicherheit Europa.
Der Europa-Podcast lebt von guten Gesprächen, starken Themen und von Menschen, die unsere Arbeit unterstützen. Wenn du dabei sein möchtest, dann unterstütze uns auf Steady oder Patreon. So hilfst du mit, dass wir auch in Zukunft Europa hörbar machen können. Vielen Dank für deinen Support.